Liebe Gemeinde, wer schon bei der Kapitelangabe zugehört hat und bibelkundig ist, der weiß, eigentlich ist im 21. Kapitel des Matthäus-Evangeliums weder von Adventszeit noch von Weihnachtszeit die Rede. Eigentlich ist dort der Palmsonntag im Blick. Jesus zieht nach Jerusalem ein, und zwar am Palmsonntag. Und das Lied, was wir gerade gesungen haben, Tochter Zion, was auch in unseren Gesangbüchern unter Advent steht, ist eigentlich ein Lied, was für den Palmsonntag geeignet wäre. Denn dort wurde gerufen Hosianna, und im Blick auf diesen Tag, also auf den Einzug Jesu nach Jerusalem, ist dann auch letztlich die ganze Prophetie, die am Palmsonntag sich erfüllt, ausgerichtet. Und auch macht hoch die Tür, kommend vom Psalm 24, auch eigentlich auf den Palmsonntag ausgerichtet. Trotzdem ist es eine Tradition geworden, dass in der Adventszeit diese Lieder gesungen werden und für uns ganz selbstverständlich sind. Und so kommt es dann auch, dass ein Palmsonntagtext in der Adventszeit als Predigtext angegeben ist. Das kann uns aber noch etwas Tieferes zeigen und sagen, und zwar, dass wir die Geschichte Jesu nicht auseinandernehmen können. Weihnachten und der Advent lassen sich nicht von Karfreitag und Ostern trennen. Sie lassen sich nicht von Pfingsten trennen. Sie sind insgesamt eine Sache. Und wenn wir über das eine reden, können wir über das andere nicht gleichzeitig schweigen. So als, es wird ja immer gerne gesehen, das liebe Christkind, das gekommen ist, das ist auch in unserer Kultur gut angekommen, sehr verniedlicht dann auch. Aber das andere, Ostern, hat als Fest kaum noch eine Bedeutung, und die Leute wissen gar nicht, ob da der Osterhase zur Welt gekommen ist oder so. Also insofern ist es wichtig, dass wir im Auge behalten, wir können die einzelnen Ereignisse im Leben Jesu, die für uns geschehen sind, nicht einfach trennen. Und es hat alles so eng miteinander zu tun, dass es letztlich gar nicht auffällt, wenn wir am ersten Advent ein Lied singen, was eigentlich zum Palmsonntag wäre, weil alles im Prinzip so eng zusammengehört. Ostern ist ja für uns auch nur ganz wenige Monate von Weihnachten entfernt. Bei Jesus haben sich zwischen der Geburt und dem Palmsonntag 33 Jahre ungefähr zugetragen, also eine relativ lange Zeit. Wir werden heute über diesen Predigtext nachdenken, und zwar unter dem Gedanken, der Sohn Gottes kommt in diese Welt, der Sohn Gottes kommt zu uns, und einmal ist er ja gekommen, als er Mensch wurde. Nachher ist er nach Jerusalem gekommen, um sein Werk zu vollenden. Aber als er Mensch wurde, ist er auch gekommen. Johannes schreibt das in seinem Kapitel, dass Jesus beim Vater gewesen ist, im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, und dass er Mensch geworden ist, dass er in diese Welt gekommen ist, im Gegensatz zu uns allen, die wir geworden sind, als wir entstanden sind im Mutterleibe, ist er gewesen, schon von Ewigkeit her, und ist in diese Welt gekommen. Und da möchte ich mit uns einige Fragen nachdenken, wenn wir an das Kommen Jesu, an das Kommen des Sohnes Gottes in die Welt denken, über die Frage, jetzt muss ich mein Gerät rausholen. Anmachen muss man auch noch. Wir wollen darüber nachdenken, was ihn antreibt. Was treibt ihn an? Was hat ihn angetrieben, in diese Welt zu kommen? Was hat ihn angetrieben, hier mitzumachen in einer Welt, die nicht gerade einladend ist? Wenn man sich vorstellt, du schaust dir die Welt von oben an und wirst dann gefragt, willst du mitspielen? Da wird man vielleicht denken, erstmal überlegen, wo, an welchem Platz. Und ich denke, es gibt manche Menschen, die hätten sich ihren Platz nicht ausgesucht. Also was hat ihn angetrieben? Das Nächste, was macht ihn aus? Was macht ihn aus? Was ist das Besondere, was wir in unserem Text auch über ihn lesen können? Und das Letzte, was macht ihn für uns relevant? Deswegen ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken. Es ist ja so, Jesus ist vor 2000 Jahren in die Welt gekommen. Das könnte man ja auch so als eine geschichtliche Tatsache. Sokrates hat auch gelebt und andere. Und dann, was haben wir jetzt damit zu tun? Das ist die Frage danach, ist er relevant für uns? Hat er eine Bedeutung für uns oder nicht? Und das Erste, was treibt ihn an? Das Erste, was ihn antreibt, ist der Wille Gottes. Kommt das richtig hin? So, jetzt. Der Wille Gottes, das ist das, was wir beispielsweise im Hebräerbrief stehen. Dort steht, dass es im Kapitel 10, die Verse 9 und 10 steht, es war nicht möglich, dass durch Blut von Tieren Schuld gesühnt werden konnte. Es war auch nicht möglich, dass dadurch, dass Menschen Gesetze gegeben werden, Ordnung geschaffen werden konnte, weil Menschen dazu neigen, gegen Gesetze zu verstoßen, weil sie nicht bereit sind, sich dort Gesetzen unterzuordnen. Und die Schuld, die daraus resultierte, war nicht wegzubekommen. Und dann, so steht es jedenfalls im Hebräerbrief, zitiert wird der Psalm 40, Vers 9. Dann wird der Christus zitiert, indem er sagt, da sprach ich, ich werde gehen, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, das heißt, die Prophetien weisen bereits auf mich hin. Und so greift dieser Hebräerbrief, die jahrhundertealte Stelle auf und sagt, in Christus ist das geschehen, dass er gesagt hat, ich komme, deinen Willen, also den Willen Gottes zu erfüllen. Das war das Erste, was ihn bewegt hat. Er, ganz eng verbunden mit seinem himmlischen Vater, hatte im ganzen Leben ein Ziel, seinen Willen, den Willen des Vaters zu erfüllen. Er hat das konsequent gemacht bis zum Tod am Kreuz. Er ist nicht ausgewichen allem, was ihm im Wege stand. Er kam, um den Willen Gottes in dieser Welt zu erfüllen. Und wenn er uns gelehrt hat zu beten, im Vater unser, dein Wille geschehe, dann hat er uns das vorgelebt, dass er auch bereit war, selbst unter Druck, unter Stress, den Willen Gottes durchzuführen. Das ist der erste Grund. Er wollte, dass Gottes Wille in dieser Welt geschieht. Und da ist es für uns manchmal die Frage, was wir denken. Geht es uns darum, Gottes Willen zu tun? Oder geht es uns da um andere Motivationen? Wenn wir zu Christus gehören, mit Christus sind, dann ist eigentlich die Frage, und wenn wir beten, dein Wille geschehe, ist doch die Frage einfach zu beantworten, dass wir nach dem Willen Gottes fragen. Ich weiß ganz genau aus seelsorglichen Gesprächen, dass es gar nicht so einfach ist, den Willen Gottes zu bekommen. Und ich höre auch manchmal sogar Klagen darüber. Ich habe nach Gottes Willen gefragt und dann geht irgendwas doch nicht so, wie man gedacht hat. Und das ist manchmal auch ganz schön schwierig, auch für mich dann stehe ich auch dumm da. Ne? Aber jedenfalls, trotzdem ist es wichtig, dass wir in unserem Herzen das Ziel haben, dass in unserem Leben Gottes Wille geschieht. Gottes Wille kann allerdings auch nur dann geschehen, wenn wir auch in seinem Wort Bescheid wissen. Wenn ich sage, ich möchte den Willen von irgendjemandem tun und gar nicht weiß, was der will, dann kann ich da ganz schlecht was machen. Und deswegen ist es ja auch ganz eng verbunden damit, dass wir nach Gottes Willen fragen, dass wir Gottes Willen kennen. Einmal für uns, für die Gemeinde und dass wir dann auch bereit sind, diesen Willen zu tun, wenn wir ihn erkennen. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt, dass man ganz schnell Gottes Willen erkennt, aber dass wir danach fragen und dass wir den Wunsch haben, seinen Willen zu tun. Das Zweite, was ihn getrieben hat, ist die Treue Gottes. Ist auch dran, ne? Nee, noch nicht. Doch, ja, schon. Die Treue Gottes. Sonst sagt ihr, wenn es nicht oben steht, ne? Dann brauche ich mich nicht umdrehen. Die Treue Gottes ist das Zweite, was ihn angetrieben hat, und zwar Gott hält Wort. Wenn er etwas verheißt, dann geschieht es auch. Gott steht zu seinem Wort und er hat Jahrhunderte davor seinen Christus schon angekündigt. Und spätestens, als das erste Wort in dieser Beziehung gefallen war, ging es darum, ob Gott treu ist oder nicht. Und Christus ist in diese Welt gekommen, nicht weil er sich darauf gefreut hat, sondern er ist da in unsere Welt gekommen, weil er Gottes Treue unter Beweis stellen wollte. Und wir dürfen jeder für uns, und das ist ja dann nicht nur etwas, was Christus durch sein Kommen in die Welt gezeigt hat. Jeder für uns darf wissen, Gott ist treu, er stellt sich zu uns. Er steht zu seinem Wort. Wir Menschen sind alle schwach. Wir versagen auf mancherlei Weise. Auf uns kann man immer nur ganz bedingt bauen. Auf jeden Einzelnen von uns. Unsere Treue hat oftmals eine kleine Haltbarkeitszeit. Bei manchen wie Joghurt und Milch, bei anderen wie Dauerwurst. Aber unendliche Treue, die ist nur bei Gott zu finden. Und von daher, Gott ist treu und das hat Jesus durch sein Kommen gezeigt. Gott steht zu seinem Wort und was er sagt, das setzt er auch in die Praxis um. Das nächste, die Liebe Gottes sollte offenbar werden. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen Sohn gesandt hat in diese Welt. Gott wollte uns ein Signal geben durch das Kommen Jesu, und zwar, du bist mir nicht egal. Der du vielleicht in deinem Elend sitzt, du bist mir nicht egal. Gott wollte uns zeigen, dass wir ihm wichtig sind. Liebe beispielsweise unter Menschen hat immer auch damit zu tun, dass man sich nacheinander sehnt, dass man den Wunsch hat, gemeinsam etwas zu machen, dass man den Wunsch hat, zusammen zu sein. Und deswegen ist es auch diese Liebe, die ihn getrieben hat. Nicht in eine Welt, die wunderschön war, sondern in eine Welt, die kalt und grausam war. Aber er wollte die Menschen, die Geschöpfe Gottes, die Gott liebt, nicht alleine lassen. Und deswegen Christus, die personifizierte Liebe Gottes, die in die Welt gekommen ist. Wenn wir uns wieder ein Stück weit mit dem Thema Liebe auseinandersetzen, dann merken wir alle, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist, was unsere Liebe betrifft. Auch unsere Liebe ist unvollkommen. Christus hat uns die vollkommene Liebe gezeigt. Er hat sie uns vorgelebt und unsere Liebe ist immer wieder darauf angewiesen, von seiner Liebe aufgebaut und gesponsert zu werden. Unsere Liebe ist manchmal auch wie ein Gewächs, was den Kopf hängen lässt, wie die Blumen und Pflanzen in diesem zurückliegenden Sommer. Aber er hat die Liebe Gottes gezeigt und er hat gezeigt, du bist mir nicht egal. Ich bin für dich da. Das, was wir Menschen einander nicht zu geben vermögen oder nur eingeschränkt zu geben vermögen, das hat er uns gebracht. Und aus seiner Liebe, und das ist die einzige Möglichkeit überhaupt, wenn wir aus seiner Liebe nehmen, dann sind wir in der Lage, auch zu lieben, dann, wenn wir menschlich gesehen am Ende unserer Liebe angekommen sind. Und das hatten wir ja schon mehrmals jetzt ins Gespräch gebracht, unsere Not. Und das hat natürlich eng mit der Liebe zu tun. Er wollte mit uns, Jörg, ist das dran? Nicht? Ich sehe an Jörg, dass das nicht oben angekommen ist. Jörgs Gesicht spiegelt so gut. Jetzt ist es da? Immer noch nicht. Daniel, kannst du? Ach, muss ich da erzählen? So, unsere Not. Gut, das ist auch eine Not hier mit der Technik, ne? Wenn man das nicht so gut auskennt. Gut. Aber Jörg, schön, dass ich das Bild immer in deinem Gesicht sehe. Dann, ne? Und unsere Not, also wie gesagt, er hat gesehen, wir leben in einer gefallenen Welt. Und wer sagt, diese Welt ist menschenfreundlich oder sie ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlen kann, das geht nur ganz eingeschränkt. Das geht vielleicht für uns Bundesbürger, für manche von uns, auch nur für einen Teil von uns. Wir sehen immer wieder Sendungen im Fernsehen und so, dass es vielen Menschen nicht gut geht. Das kann innere Ursachen haben, wie Depressionen. Wir haben vorhin ein Beispiel gehört. Da ist die Welt dunkel, obwohl man sagt, das ist doch alles in Ordnung. Du hast Geld, du hast alles, was du dir wünschen kannst und trotzdem sitzt du in einem dunklen Loch. Und dann gibt es Menschen, die tatsächlich innerlich bereit wären, fröhlich zu sein, aber durch ihre Lebensumstände gehindert werden, weil sie wirklich am Rande des Möglichen existieren, sich nichts leisten können und weil sie sehen, dass andere vielleicht ein bisschen oder mehr besser dran sind und sie selber nicht. Und dann gibt es die vielen, und das ist die weitaus größte Zahl in unserer Welt, die in einem relativen oder in einem schlimmen Unglück leben. Deswegen kommen ja Menschen zu uns. Deswegen ist es ja so, dass Menschen oben in Nordamerika, in den USA anklopfen, weil sie unter unerträglichen Umständen leben. Und als Jesus in diese Welt gekommen ist, war unsere Welt nicht besser. Das war auch etwas, dass Menschen gelitten haben und dass viele Menschen gewartet haben, dass endlich etwas besser wird. Und er ist gekommen als Licht, um die Situation der Menschen heller zu machen. Und er ist nachher am Kreuz, wir haben ja gesagt, das hängt alles zusammen, er hat gesehen, dass er als Mensch gescheitert ist. Das ist auch etwas Schlimmes. Aber Gott hat ihn dann auferweckt. Gott hat die Sache weiterführen lassen durch den Auferstandenen. Aber als Mensch, der Liebe gebracht hat, ist er auch gescheitert. Alle sind nachher von ihm weggelaufen. Die Liebe ist nicht auf Gegenliebe gestoßen. Und das ist die Not unserer Welt. Das ist die Not. Unsere Schuldverhaftetheit. Wir haben beispielsweise auch etwas mit der Not in der dritten Welt zu tun, durch unseren Lebensstil. Das muss uns immer wieder auch bewusst werden. Wir sind immer gleichzeitig Opfer und Täter. Auch etwas Schlimmes. Und er hat unsere Not gesehen. Und hätte ja sagen können, lassen wir doch den Erdball für sich. Es gibt den englischen Deismus, der hat das Problem so gelöst, das ist eine theologische Richtung, die sagte, Gott hat das Uhrwerk aufgezogen, dann hat er der Welt einen Fußtritt gegeben, dann fliegt die irgendwo rum und er kümmert sich nicht drum, weil der ganze Laden ihm nicht gefällt. Aber das stimmt nicht überein damit, was Gott gesagt hat. Er ist selber in diese Welt gekommen. Er nimmt an unserer Not teil und er leidet, wo Menschen leiden, leidet er mit. Deswegen sagt er ja auch, was ihr einem anderen tut, das tut ja auch mir an, weil er mit jedem einzelnen Menschen leidet. Und jeder Mensch, dem wir uns verschließen, dann verschließen wir uns auch ihm. Was macht ihn aus? Ein König, der kommt. Wir singen ja in unserem Lied, dein König kommt zu dir, der kam normalerweise auf einem wunderschönen Pferd angeritten. Pferde waren damals so auch militärische Fahrzeuge, kann man sagen, oder Reiter, Reitgeräte oder Tiere. Gut, aber jedenfalls, damit hat man dann ausgedrückt, ich werde Macht ausüben, ich setze mich durch. Und wie kommt Jesus? Er ist gewaltlos und ohne Druck, er engagiert sich oder er ist ohne Druck tätig. Er übt keinen Druck aus und keine Gewalt. Wir sehen, viele Ideologien, die die Welt besser machen wollten, haben so angesetzt, dass sie erstmal eine Revolution herbeigeführt haben. Weil sie sagten, erstmal muss die Schlacke weggeräumt werden. Erstmal muss alles, was hindert, aus dem Weg geräumt werden und Jesus kommt gewaltlos und ohne Druck. Er reitet auf einem Esel und das hat eine wichtige Signalwirkung gehabt. Insofern, es wurde im Judentum gesagt, wenn er auf einem Pferd kommt, dann wird er Gewalt ausüben und wird sich mit Gewalt durchsetzen. Wenn er auf einem Esel kommt, dann wird er Frieden bringen, dann kommt er als der Friedefürst. Und das heißt es letztlich, was dort zum Ausdruck gebracht wird. Jesus bringt Frieden. Er setzt sich nicht mit Gewalt durch. Er versucht, Menschen zu gewinnen, und zwar vom Herzen her zu gewinnen und nicht dadurch, dass etwas gesagt wird. Deswegen hat im christlichen Glauben auch alle Gesetzlichkeit überhaupt keinen Platz. Das stimmt alles nicht mit ihm, mit seinem Anliegen überein. Wenn wir sagen, du musst, du sollst, wenn du das machst, dann das und so weiter. Gesetzlichkeit ist da gar nicht vorgesehen. Sondern er möchte durch Liebe gewinnen. Er möchte Menschen gewinnen für sich und nicht zwingen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir uns vor Augen halten, gerade auch, wenn wir miteinander zu tun haben, dass wir nicht versuchen, etwas durchzusetzen mit Druck, sondern dass wir mit der Liebe, dass wir uns von der Liebe Gottes bewegen lassen. Und das ist dann auch mit dem Nächsten gleich verbunden, was mit der Liebe Gottes zu tun hat, dass Jesus möchte, dass wir ihm angehören, dass wir ihm treu sind und dass wir uns von ihm bewegen lassen. Jesus hat, Moment, uns Menschen mit Augenhöhe, möchte auf Augenhöhe möchte er uns begegnen. Er möchte nicht oben stehen und sagen, wenn du das tust, dann wird das mit dir geschehen, sondern er möchte auf Augenhöhe mit uns unterwegs sein. Er möchte uns zeigen, ich bin einer von euch geworden. Da gibt es nicht dieses, dass er Kommando führt und wir müssen das tun, sondern er, genauso wie es von ihm gesagt ist, der Vater sagte nicht, du musst jetzt sofort hingehen, sondern Jesus hatte den Wunsch, ich möchte gehen, ich möchte da sein, ich möchte deinen Willen tun. Und so begegnet er uns auf Augenhöhe und sagt, ich bin einer von euch geworden, deswegen können wir ihn auch unseren Bruder nennen. Er ist Mensch geworden, ein Mensch wie wir. Er hat sich mit Menschen, mit menschlichen Fragen auseinandergesetzt und hat nicht von oben herab Menschen beurteilt, sondern er hat sich auf ihre Stufe gestellt. Ein Zeichen auch seiner Liebe übrigens. Und er sucht Menschen, die freiwillig bereit sind, seinen Willen zu tun. Ist es erschienen? Ach, oh, Leute. Ja. Er sucht Menschen, die freiwillig bereit sind, seinen Willen zu tun. Das sind die Jünger gewesen. Er kommt und geht auch durch unsere Reihen immer wieder und sagt, folge mir nach. Bist du bereit, dich mir zu öffnen? Er lässt dich stehen, wenn du sagst, ich bin nicht dazu bereit. Er zwingt dich nicht, sondern er bietet dir an, mit dir auf dem Weg zu sein. Ein Angebot, das er dir gibt. Aber kein Zwang. Jeder ist eingeladen, jeder darf kommen, wie bei den offenen Türen, aber keiner soll sich genötigt fühlen. Und er möchte letztlich, dass wir uns insofern in ihm widerspiegeln, dass wir auch, wie er zu seinem himmlischen Vater gesagt hat, deinen Willen tue ich gern, dass wir auch Menschen sind, die zu ihm sagen, was du möchtest, ist mein Anliegen. Auch wenn ich vielleicht von meiner menschlichen Natur manchmal merke, dass ich blockiert bin. Wir haben ja von Daniel das wunderschöne Zeugnis auch gehört, wo Daniel dann sagte, innerlich hat er gesagt, das geht doch nicht. Ich bin jetzt hier in einem Dienstgespräch, da kann ich das doch nicht machen. Und wo dann Gott angeklopft hat und gesagt hat, und zwar immer ein bisschen lauter angeklopft hat und gesagt hat, bist du bereit, ihn anzusprechen? Und dann wehrt sich vielleicht auch manches in uns. Und das ist in manchen Fragen, dass wir innerlich, wir müssen, unsere menschliche Natur dürfen wir nicht unterschätzen. Die wehrt sich manchmal auch gegen uns, gegen das, was wir wollen. Aber wichtig ist, dass wir den Wunsch haben, seinen Willen zu tun. Was macht ihn für uns relevant? Was macht ihn für uns zu jemandem, der auch heute noch etwas für uns an Bedeutung hat? Jesus ist der, den wir Menschen brauchen. Er sagt in seinem Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Versöhnung mit Gott an Jesus vorbei ist nicht möglich. Und Menschen, die nicht mit Gott versöhnt sind, sind verloren. Das müssen wir uns ganz klar vor Augen halten. Und insofern, wir brauchen ihn, wenn wir mit unserem Leben zurechtkommen wollen. Wir brauchen ihn auf der Suche nach unserem Lebenssinn, weil wir zu unserem Gott hin geschaffen sind. Athanasius hat vorhin das Beispiel vom Töpfer gelesen. Da steht dann, Gott ist der Töpfer. So sagt es bei Jeremia, der Menschen formt und der auch Menschen umformen kann. So kann man das zumindest lesen, dass man jetzt, wenn etwas nicht gelungen ist, Gott kann etwas Gelungenes daraus machen. Und da gibt es zahlreiche Zeugnisse dafür, dass Gott tatsächlich Situationen ändern kann, dass er aus Menschen, wie der Paulus beispielsweise, ein hassgetriebener Eiferer für Gottes Gesetz, der nicht davor zurückgeschreckt ist, andere zu foltern und zu töten, aus dem hat Gott ein Beispiel der Liebe Gottes gemacht, dem nur noch darum zu tun war, Gottes Willen zu erfüllen. Gott kann uns umgestalten, aber er macht es auch nicht gegen unseren Willen. Also auch da, dass wir uns ihm öffnen, also wir brauchen ihn, wenn wir jedenfalls möchten, dass wir so leben, wie unser Schöpfer sich uns vorgestellt hat. Und das andere, er ist derjenige, der unsere tiefste Sehnsucht erfüllen kann. Er ist derjenige, der unsere tiefste Sehnsucht erfüllen kann. Augustinus hat gesagt, wir Menschen sind wie Schmetterlinge, wir flattern von Blüte zu Blüte. Man fängt an, vielleicht Kindergartenkinder, die wollen zur Schule kommen und sagen, wenn ich da angekommen bin, bin ich glücklich. Dann sind sie in der Schule, dann wollen sie zu einer anderen Schule, also weiterführenden vielleicht. Dann sind sie mit der Schule fertig, haben sie Berufswünsche. Kaum sind sie mit dem Beruf fertig, dann denken sie, dann steht die Liebe vor Augen. Also ich zeige mal so ein bisschen so ein ganz oberflächliches Bild. Dann geht darum, wen heirate ich? Kinder und Enkel und ja, und zum Schluss Rente, möglichst gut, ne? Und dann zum Schluss, aber was war das alles? Sie fliegen von Blüte zu Blüte und jedes Mal, wenn sie auf einer gelandet sind und denken, das gibt mir jetzt den Sinn meines Lebens, merken sie, dieses auch wieder nicht. Das ist auch nur so ein vorläufiger Sinn. Und deswegen, wenn wir den Sinn unseres Lebens finden wollen, wenn wir die tiefste Sehnsucht unseres Herzens erfüllen wollen, die wir hier und da zu befriedigen suchen, dann sind wir gut beraten, wenn wir sie bei ihm suchen. Und so hat Augustinus dann gesagt, unsere Seele kommt nicht zur Ruhe, wenn sie nicht Ruhe findet in Gott durch Jesus Christus. Und deswegen, Jesus kommt in diese Welt. Er möchte, dass wir als Menschen Frieden finden. Er möchte uns dahin führen, dass wir versöhnt sind mit unserem Schöpfer. Und dazu, denke ich, sollten wir die Adventszeit nutzen, all den Glitzerkram und alles andere mal nicht beiseite lassen, den können wir auch genießen, aber wir sollten das Wichtigste im Auge behalten, dass er in diese Welt gekommen ist. Amen.